Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
Wenn wir diese Verbundenheit mit uns nicht haben und nicht spüren können, dann ist das trotzdem ein Bedürfnis, was da ist. Und dann fangen wir an, das nach außen zu projizieren. Dann fangen wir an, das von unserem Partner zu erwarten, von unseren Freunden, von unseren Kindern oder von wem auch immer. Und das ist dann für niemanden gut.
Herzlich willkommen zu dieser Folge von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich mit mir, Ursula Feuerherd. Als Frau in weiblicher Kraft und Fülle zu leben, ist heute nicht ganz einfach. Viel zu tief verwurzelt sind die gesellschaftlichen Strukturen, die uns Frauen einerseits beflügeln, uns aber auch Kraft kosten können, wenn wir zu sehr ins Leisten gehen. Mein heutiger Gast ist Mila Dagis. Sie begleitet Menschen mit Human Design, Theta Healing und Neo Emotional Release mit dem Ziel, die eigene Energie immer mehr zu leben, alte Glaubenssätze zu lösen, blockierte Emotionen zu transformieren und wieder in Kontakt mit der ureigenen Kraft zu kommen. Im Interview erzählt Mila von ihrer Arbeit mit Klientinnen und Klienten und gibt Impulse, wie gelebte Weiblichkeit und Männlichkeit heute gelingen können. Sie erzählt, warum es nicht nur uns selbst, sondern uns als Gesellschaft so gut tut, wenn wir wieder hinhören lernen, was wir wirklich brauchen. Und ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir uns mit männlichen und weiblichen Qualitäten nicht konkurrieren, sondern perfekt ergänzen. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Liebe Mila, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke dir sehr für die Einladung.
Mila, wir kennen uns über meine eigenen Prozesse. Ich bin bei dir als Klientin, du bist mein Coach, ich komme zu dir für die Arbeit an meinen eigenen inneren Prozessen und du hast da so viel zu geben und auch zum Thema Weiblichkeit oder auch Männlichkeit viel zu sagen und ich merke, dass das ein großes Thema ist, was viele interessiert. Es gab schon mal einen Podcast zum Thema Weiblichkeit, Leben mit Ayurveda. Auf der Cheatflower Website gibt es ein E-Book dazu und das ist sehr, sehr beliebt. Also merkt, dass da mehr Zuspruch ist. Und deswegen haben wir gedacht, ich würde gern heute auch nochmal deine Sicht da reinholen. Magst du nochmal in eigenen Worten sagen, was du machst und wie du arbeitest?
Ja, genau. Also ich bezeichne mich als Coach, Therapeutin und ich arbeite mit den Methoden Human Design, Neo Emotional Release und Theta Healing. Human Design ist eine Art Persönlichkeitstool, wo man mit Hilfe der Geburtsdaten einen Chart erstellen kann, ähnlich wie in der Astrologie und wo man quasi dann diese Chart interpretieren kann und das hat einfach viel damit zu tun, wieder mehr zu dem Kern zurückzukommen, den man schon mitgebracht hat auf diese Welt und dieser persönlichen, individuellen Signatur, die man mitbringt in diese Welt, in dieses Leben und wieder herauszufinden, wer man eigentlich ist, so in seiner Essenz und was einen vielleicht auch im Laufe des Lebens davon abgehalten hat, wirklich in voller Größe man selber zu sein, Konditionierungen, Traumata, epigenetische Erlebnisse und so weiter. Theta Healing ist eine Arbeit mit dem Unterbewusstsein in erster Linie. Genau, es hat aber auch ein bisschen eine spirituelle Note, also auch arbeitet auch so ein bisschen mit der Verbindung mit so einer höheren Energie. Der Theta-Zustand, der ist vergleichbar mit der Einschlafphase. Also da schwingen sozusagen die Gehirnwellen einfach ein bisschen langsamer als normal. Und in diesem Zustand arbeiten wir dann an Glaubenssätzen oder an Themen oder. Und Neo-Emotional Release ist eigentlich, ja, Emotional Release, das Wort sagt das eigentlich schon ganz gut, ne? Es geht darum, an Gefühle wieder ranzukommen, die vielleicht lange unterdrückt waren, die vielleicht noch als Blockade im Körper feststecken. Genau, mit verschiedenen Tools in der Offline-Arbeit kommen auch Berührungen dazu, punktuelle Berührungen. Und ansonsten arbeiten wir viel mit dem Atem und mit dem Fühlen in den Körper rein und versuchen, diese Gefühle sozusagen wieder an die Oberfläche zu bringen und auch eben zu schauen, was wollen die Emotionen uns eigentlich sagen? Und dann geht es vor allen Dingen auch viel darum, die natürlich einmal rauszulassen, aber dann auch die Botschaft in den Alltag dann zu integrieren. Ja, genau.
Jetzt, wo du das nochmal so schön erklärt hast, habe ich mir gedacht, das ist auch der Grund, warum ich mich so angezogen fühle von deiner Arbeitsweise, weil das Human Design, also diese Prakriti, die Urnatur, die wir mitbringen, auch widerspiegelt. Und weil es auch viel in dem Emotional Release geht, um das Körperliche, was ja auch im Ayurveda und bei uns ganz viel Thema ist, wieder ins Spüren kommen.
Ja,
und,
stimmt.
Ja, und wo die Emotionen im Körper stecken. Und dann auch noch das Höhere mit dazunehmen, also die eigene spirituelle Verbindung da auch mit reinnehmen und ja, super schön.
Ja, und genau. Und der Körper ist eben auch oft schlauer erstmal als der Kopf. Und da wieder hin zurückzukommen, ne, zu dieser körperlichen Intelligenz. Ich glaube, das habt ihr ja im Ayurveda auch viel, ne, dass ihr den Körper einfach unterstützt, wieder an seine volle Kraft auch zu kommen.
Genau, und dass man auch diese Körper Weisheit wieder lesen lernt.
Ja. Mhm. Ja.
Ja. Mila, steigen wir ins Thema ein. Also es geht um Weiblichkeit, Leben.
Mhm.
Wir haben heute patriarchale Strukturen, also schon seit geraumer Zeit. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Leistung sehr betont wird, Outcome. Und also meine Erfahrung ist, dass es viele beschäftigt, dass wir uns als Frauen ein bisschen verloren haben und auf der Suche sind nach dieser großen schöpferischen Kraft und dieser intuitiven Weisheit, die im Fluss sein darf. Was ist denn deine Erfahrung mit deinen Klientinnen in dem Fall? Was sind da viele Themen? Hast du da viel, was auf dich zukommt in der Richtung?
Ja, genau. Ich habe natürlich auch jetzt, bevor wir das Interview heute gemacht haben, habe auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, mit was für Themen Frauen so zu mir kommen. Und ich glaube, das Thema, was alles so ein bisschen umreißt, ist wirklich dieses, und das liegt auch kollektiv gerade sehr im Raum, das fühle ich sehr, das ist so dieses, wer möchte ich als Frau wirklich sein und darf ich mich auch loslösen von dem, was uns gesellschaftlich bis jetzt vorgegeben wurde. Also wie, was du gerade gesagt hast, auch ne, mit den patriarchalen Strukturen, die ja im Übrigen sehr wahrscheinlich auch für Männer nicht ideal sind. Also da dürfen sich beide Geschlechter davon lösen. Ja, Frauen, die zu mir kommen, die wieder sich verbinden wollen, ne, mit diesem intuitiven Sein, mit dieser Weiblichkeit, mit Empfangen, Loslassen, kreativ sein, also ne, gebieren, aber auch im Sinne von Kreativität. Und wie dürfen wir als Frauen ja uns einfach wieder neu definieren und wieder zurückkommen zu dieser Stärke und zu dieser Power, die wir mitbringen, aber die vielleicht ganz anders funktioniert als diese männliche Stärke und diese männliche Power. Ja, und vielleicht auch Frauen, die wegkommen wollen von diesem Gefallen wollen, also Männern gefallen wollen, der Gesellschaft gefallen wollen, also so diese People-Pleaser-Mentalität, sondern wirklich zu gucken, was will ich denn eigentlich und nicht immer zu gucken, was ist das beste Outcome im Außen, sondern wie kann ich an meine Essenz wieder rankommen? Und das, was natürlich kollektiv gerade noch so ein bisschen schwierig ist, ist, dass es uns gesellschaftlich nicht unbedingt so leicht gemacht wird, sozusagen Dinge wirklich anders anzugehen. Ich glaube, wir müssen es einfach machen jetzt. Wir müssen tun und das einfach sein. Und je mehr wir werden, desto mehr, denke ich, wird es sich auch durchsetzen. Aber es ist natürlich immer noch so, dass gesellschaftlich ne, so dieses Konkurrenzdenken und dieses Machen, Machen, Machen und Durchziehen und dranbleiben, ne, ohne Rücksicht auf Verluste und so, das ist natürlich noch das, was eher gefördert wird. Ich denke, wir dürfen da uns das wieder irgendwie so zurückerobern. Und ansonsten sind die Themen natürlich sehr divers. Auch Frauen, die ja vielleicht von ihrer Mutter, von ihrem Vater nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen haben und dadurch vielleicht gar nicht kommen konnten zu diesem, wer bin ich denn eigentlich wirklich, ne? Weil man noch zu sehr auch im Überlebensmodus ist vielleicht. Körperliche Gewalt erlebe ich auch immer wieder, dass das noch Thema ist. Und auch natürlich auf sexueller Ebene. Also genau, vielleicht tauchen wir ja gleich noch ein bisschen weiter ein, aber ich denke, ja, Frauen haben da schon noch auch mit vielen Themen zu kämpfen, die auch epigenetisch teilweise noch reingegeben werden, die vielleicht gar nicht in diesem Leben stattgefunden haben, aber die einfach mitgegeben wurden von den Eltern. Und ja, genau, da geht es jetzt irgendwie drum, davon wieder zu lösen.
Ja, wenn man so auf das männlichen und weiblichen Anteile, also wir haben ja beides in uns, magst du uns das mal erklären, was wäre denn so archetypisch weiblich und männlich der Gegenpart dazu?
Ja, du kannst mich gleich gerne ergänzen, aber ich würde jetzt mal so intuitiv sagen, das Weibliche wäre so dieses Empfangen, Loslassen, im Fluss sein, kreativ sein, gebären, also auch können Projekte auch sein, müssen nicht immer Kinder sein, aber so dieses im Fluss sein, offen sein, auch für das, was von außen kommt. Und das archetypisch Männliche wäre so dieses Sicherheit geben, Kraft geben vielleicht auch. Also das ist ja das, was uns sozusagen auch körperlich so ein bisschen einfach voneinander unterscheidet, dass Männer einfach oft ein bisschen stärker sind. und ja, ich denke, dafür sind sie vielleicht auch da. Und ja, Schutz, also Schutz geben, also das sozusagen vor dem Außen auch schützen. Führung vielleicht auch, aber Führung im positiven Sinne. Also nicht hierarchisch gemeint, sondern Dinge in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, aber sozusagen immer für, ne, für den anderen. Und das geht natürlich nur, wenn die Männer auch wirklich mit sich angebunden sind. Also ich habe ja selber auch einen Sohn und ich merke auch so dieses so, ne, kämpfen wollen und irgendwie sich so messen und so. Das scheint auch so ein bisschen was Archetypisches zu sein. Also weil wir das jetzt gar nicht so reingegeben haben, das kam bei ihm trotzdem. Ich glaube, so würde ich umreißen. Hast du noch irgendwas zum Ergänzen?
Ja, was mir nur einfällt, aus buddhistischer Sicht, quasi Frauen sind so, die haben so diese Raumnatur und die Männer sind eher die Bewegung im Raum, die dann was in Bewegung bringen und die Frau ist quasi wie das Sein und eher in der Raumnatur. Ja,
ja, das ist eine super schöne Ergänzung. Also auch dieses Männliche, so dieses Machen, ne, dieses Tun. Wobei ich natürlich auch mit meinen Human Design Readings auch immer wieder merke, es gibt da natürlich auch immer dann nochmal Unterschiede, ne? Es gibt die Frauen, die wirklich auch viel in der Bewegung sein müssen und die auch so eine Macherin sind, irgendwie auf eine Art und Weise. Dann gibt es Frauen, die das gar nicht brauchen. Also auch da gibt es dann nochmal so Abstufungen auf jeden Fall, wo es bestimmt auch bei den Männern auch individuelle Unterschiede dann gibt. Aber genau, es geht ja jetzt erstmal um den Archetypus.
Aber magst du da gleich erklären, das ist ja spannend, weil wir kommen alle mit unserer ganz eigenen Anlage auf die Welt und wie kann sie das denn ausdrücken, weil sind die Anteile dann also mehr männlich, weiblich, was erlebst du da so aus deiner Human Design Erfahrung?
Da geht es eigentlich gar nicht so sehr um männlich oder weiblich, beziehungsweise es gibt, also genau, ein Teil vom Human Design ist das chinesische I Ching, was eine alte chinesische Weisheit ist. Und genau, das sind so 64 Aspekte, wo so das ganze Leben versucht wird, in diesen 64 Aspekten zu erklären. Und da gibt es tatsächlich einige Aspekte, die auch mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun haben. Und die sind dann eben entweder aktiviert in deiner Chart oder eben nicht. Das heißt, da kann man...
Kannst du da Beispiele sagen?
Wie die heißen, die Tore?
Ja, zum Beispiel, genau.
Genau, also das Tor 1, das ist das rein männliche Tor. Also jedes Tor besteht immer aus einem Hexagramm sozusagen, aus männlichen oder weiblichen Linien. Und je nachdem, wie viele männliche und weibliche Linien es sind, genau, dadurch kann man dann immer so die männlichen und weiblichen Anteile in dem jeweiligen Tor ablesen. Und das Tor 1, das ist das rein männliche Tor. Dort geht es wirklich so um Machen, Tun, aber auch Kreativität und wirklich auch so ein bisschen ausschalten, was das Außen so denkt, sondern wirklich so losgehen und machen und in der eigenen Energie sein. Und das Tor 2 ist das rein weibliche Tor. wo es eben ja viel geht um Loslassen, Empfangen, in Verbindung mit der Natur sein, Vertrauen, auch so dieses geerdet sein, und aber auch in der Fülle sein, also so dieses alles ist eh schon da, ja, also Mutter Erde nährt uns und so weiter. Da gibt es aber in der Überlieferung auch Meinungsverschiedenheiten. Manche sagen, das Tor, also das weibliche Tor müsste eigentlich das Tor 1 sein.
Mhm. Okay,
das und das ist sehr männliche spannend. Müsste eigentlich das Tor 2 sein. Und das ist vielleicht auch aufgrund der patriarchalen Strukturen, in denen wir jetzt ja schon eine ganze Weile sind, dann sozusagen das männliche als das erste Tor gesetzt wurde. Aber okay, wie dem auch sei.
Mhm. Okay, ja. Spannend. Wie ist es dann mit der, also wie wir Frauen oder auch die Männer dann unsere männlichen und weiblichen Qualitäten unterschiedlich leben?
Also in den Human Design Charts geht es dann abhängig von den Toren gar nicht so sehr um männlich oder weiblich, sondern einfach wie viel Energie, wie viel Kraft ist da. Das kann man meistens im sogenannten Sakralcenter ablesen. Das ist ja ähnlich wie das Sakralchakra auch. Da sind die gleichen Themen drin und das ist entweder definiert oder nicht definiert. Und wenn das definiert ist, dann bedeutet es, dass im besten Falle, wenn auf die Freude gehört wird, diese Energie wirklich 24/7 da ist. Mhm. Und das kann bei Männern oder Frauen sein. Das heißt, wenn man das definiert hat und auf die Freude hört in seinem Leben, dann kann es schon auch sein, dass man da sehr viel Kraft hat, ja. Und das ist auch was, diese definierten Center, das ist immer etwas, das soll nach draußen getragen werden. Das soll nicht unterdrückt sein, sondern es ist eine Energie, die ist da, möchte nach draußen. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die haben das eben undefiniert, wie ich zum Beispiel, wo man sagt, die Energie ist manchmal da, aber manchmal auch nicht. Und das darf man so grundsätzlich für sich in die Akzeptanz bringen. Und das ist dann auch oft so, dass diese Menschen dann einfach ein bisschen weniger Energie haben, aber dass ihre Energie einfach anders funktioniert. Mhm. Also nicht über dieses Ausdrücken von Energie, sondern die empfangen dann in der Ruhe, in der Stille. Und das sind dann wieder die Dinge, die sie weitergeben können. Und vielleicht knüpft das auch ganz gut an dieses weibliche Thema. Also wie können wir vielleicht auch anders funktionieren einfach manchmal, ne? Und trotzdem in eine gewisse Produktivität reinkommen oder in eine Kreativität oder aber wie könnte das energetisch anders funktionieren?
Du hast vorhin einen Satz gesagt, dass wir uns oft schwer tun, wirklich zu schauen, was ist gut für mich. Also vor allem für uns Frauen vielleicht viel Thema. Das könnte man jetzt egoistisch auslegen oder egozentrisch. Warum ist denn das auch gesellschaftlich von Nutzen, wenn wir das wieder lernen?
Also, das ist essentiell und eigentlich überhaupt nicht egoistisch, denn wenn wir diese Verbundenheit mit uns nicht haben und nicht spüren können, dann ist das trotzdem ein Bedürfnis, was da ist, und dann fangen wir an, das nach außen zu projizieren. Dann fangen wir an, das von unserem Partner zu erwarten, von unseren Freunden, von unseren Kindern oder von wem auch immer. Und das ist dann auch für niemanden gut einfach. Und je mehr wir mit uns verbunden sind, je mehr wir wissen, was wir wollen, desto mehr können wir das auch nach außen hin kommunizieren. Und je besser eigentlich kann uns auch das Umfeld dann nehmen, weil wir einfach wissen, was wir wollen. Niemand weiß, also ich spreche jetzt mal von mir, niemand weiß besser als ich, was in mir vorgeht. Das kann mir niemand abnehmen. Das kann mir auch kein Coach, kein Therapeut. Niemand kann das besser fühlen und wissen als ich. Und je mehr ich damit verbunden bin, je mehr kann ich mein wahres Ich leben und je weniger lade ich das dann anderen Menschen auf. Dann darf es natürlich das Umfeld geben, das dich auch so nehmen kann,
wie
du wirklich bist.
Das heißt, wenn wir nicht in Verbindung sind mit unserer Kraft, dann haben wir auch weniger zu geben. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was möchte ich, was brauche ich wirklich, dann ist es ein großer Kraftaufwand, das zu kompensieren, oder? Also mein Ausdruck im Außen, weil das ist dann immer eine Differenz quasi von dem, was ist und was ich möchte, und vielleicht einen großen Kraftaufwand, diesen Zustand aufrechtzuerhalten.
Komplett. Und wir senden dann auch unklare Signale nach draußen, die vom Außen quasi gar nicht richtig gelesen werden können oder eben falsch interpretiert werden, dann bekommen wir nicht das, was wir wollen. Und ne, das ist dann wirklich kein guter Teufelskreis. Ja.
Lass uns mal auf diese patriarchalen Strukturen schauen und was die mit uns Frauen machen. Aber du hast es vorhin auch erwähnt, es ist auch für die Männer nicht gut. Sollst du uns da mal deine Sicht drauf erzählen?
Ja, also ich bekomme das bei meinen Klienten mit. Ich habe ja auch relativ viele männliche Klienten. Aber das ist auch was ich selber erlebt habe in meiner Schauspielzeit. Ich habe ja, bis mein Sohn geboren wurde, als Schauspielerin gearbeitet. Und was ich beobachte, ist, dass wenn Männer, aber das gilt, glaube ich, genauso für Frauen auch, also wenn Menschen sehr viel Macht bekommen, das ist einfach nicht gesund. Das ist, also das natürlich, klar, manche Männer sozusagen oder auch Menschen generell denken dann vielleicht erstmal so, wow, cool, und jetzt bin ich hier der Große und der Tolle und nutze das jetzt irgendwie so für mich aus und so und gewöhnen sich dann irgendwie auch daran. Aber ich bekomme es ja auch dann, wenn solche Männer dann zu mir kommen. Also ich kriege ja mit sozusagen, was dann hinter der Fassade aber eigentlich abgeht. Und ich habe es eben auch von außen gesehen. Also ich habe das einfach beobachtet, dann wenn Männer immer mehr Macht bekommen, aber wie gesagt, das würde genauso auch für Frauen gelten, denke ich, dann es gibt immer einen Moment, wo ungesunde Dinge dann anfangen zu passieren, wo die dann anfangen zu kompensieren, wo Machtmissbrauch dann auf einmal viel auch stattfindet, wo es wirklich dann nur noch darum geht, diese Hierarchie aufrechtzuerhalten, wo es gar nicht mehr um die Sache geht. Aber das wurde natürlich Männern so beigebracht, ja. Das ist das, was sie erreichen müssen. Also viele Männer denken vielleicht noch, sie sind nichts wert, wenn sie nicht Position XY haben oder sowas. Wenn sie nicht das dicke Auto fahren, wenn sie nicht so, ne? Das ist auch, denke ich, etwas, wovon Männer einfach auch wieder loskommen dürfen. Und auch Männer dürfen sich wieder verbinden mit dem, wofür bin ich denn eigentlich hier? Und
es kompensiert vielleicht da ein Stück weit, wie du gesagt hast, was so hinter der Fassade ist. Ja, wo man dann vielleicht gar nicht so in der Kraft steht und das halt dann, wie du sagst, kompensiert.
In einer gewissen Machtposition zu sein, bringt neue Ängste mit sich einfach. Weil man ja immer denkt, man muss das jetzt aufrechterhalten. Und dann macht man auch mehr zu, man lässt keinen mehr so richtig an sich ran. Und das ist sowieso was, wo Männer wieder mehr von weg dürfen auch. Ne? Also auch Männer dürfen sich wieder lernen, einfach mehr zu fühlen. Das ist kollektiv so ein bisschen, da haben wir es als Frauen ein bisschen leichter gehabt in den letzten Jahren, weil das gesellschaftlich, ne, für Frauen immer noch mehr so ein bisschen erlaubt war, ein Häkchen, dass wir uns fühlen dürfen, dass wir unsere Gefühle zeigen durften. Und das durften eben viele Männer nicht. Und das ist ein großes Problem, aber das darf jetzt auch angegangen werden. Und ich glaube, diese Machtpositionen, die isolieren einfach sehr stark.
Jetzt hast du aber über so einen typischen Mann gesprochen, jetzt habe ich so ein Bild vor mir, aber was macht es denn, wenn man jetzt nur mehr in die Tiefe geht, so unser gesellschaftliches Denken und die Denkmuster, mit denen wir alle aufwachsen, was macht es denn auf der Ebene? Also nur ein Stück tiefer und weniger abhängig von der äußeren Position, in der man vielleicht ist im Leben.
Wie meinst du das? Was macht das auf der tieferen Ebene für uns als Frauen oder für die Männer? Oder,
Ja, beides. Also gesellschaftlich für uns Frauen, aber auch für uns Männer. Also wir wachsen mit einem Selbstverständnis auf, das wir vielleicht heute hinterfragen dürfen.
Ich glaube, dass es im Grunde dazu führt, dass wir alle, egal ob Mann oder Frau, nicht wirklich bei uns sein können. Dass eigentlich die meisten Menschen weit weg sind von dem, was sie wirklich fühlen, wer sie wirklich sind, wirklich das Ich zu finden, wo man keine Maske auf hat, wo man nicht so tun muss, als ob. Und ich glaube, das ist leider das, was das Patriarchat mit uns gemacht hat, dass wir uns von uns selber abschneiden mussten.
Du hast im Vorgespräch einen Satz gesagt, oder der ist mehrfach gefallen: Wir Frauen dürfen anders sein. Was meinst du damit?
Ja, ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen auch am Anfang des Gesprächs meinte. Wir dürfen, ne, auch zum Beispiel so bei dem, was ich jetzt mache oder bei dem, was du machst, wir dürfen uns einfach erlauben, unser Business so zu führen, wie wir das für richtig halten. Und wir müssen uns nicht an irgendwelchen Leitfaden XY halten, wie es bis jetzt immer gemacht wurde, sondern wir dürfen wirklich so dieses finden. Also dazu gehört natürlich auch so die Frau als zyklisches Wesen, dass es vielleicht manchmal ein paar Tage im Monat gibt, wo man, sage ich mal, anders funktioniert. Ja, wenn ich zum Beispiel meine Tage habe, dann genau, im Moment ist mein Leben so organisiert, dass ich trotzdem arbeiten muss. Idealerweise könnte man sich diese Tage vielleicht wirklich frei nehmen auch. Das wäre so das Ideal, ja?
Ja, ja, es war aus Ayurveda-Sicht das Gleiche. Also das ist so ein großer Reinigungsprozess, wo man wirklich idealerweise in einen Rückzug geht und eher innere, also mit sich beschäftigt ist und nicht im Außen viel zu tun haben muss. Ja.
Das ist im Ayurveda auch so, ja. Interessant. Genau, und das leider kann ich mir das momentan noch nicht so einrichten, aber ich merke, wenn ich dann arbeite und wenn ich trotzdem mich mit meiner Energie verbinde, dann bin ich anders. Also ich bin dann ruhiger, ich rede weniger. Und im positiven Sinne bin ich vielleicht noch ein bisschen besser verbunden, ja, als ich vielleicht eh schon bin. Und das darf natürlich aber zugelassen werden erstmal, ne? Mhm. Nun habe ich das Glück, dass ich mir das so organisieren kann, wie das gut für mich ist. Und ich erinnere mich aber auch an meine Tage als Schauspielerin, wo das natürlich nicht respektiert wurde und ich, ne, an solchen Tagen genauso funktionieren musste. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich denke, wir als Frauen dürfen uns unser Leben und aber auch unseren Beruf wirklich wieder so organisieren, dass wir eben wirklich maximal verbunden sind mit unserem Körper, mit dem, was wir fühlen, mit dem, was wir brauchen. Wir dürfen auch lernen, uns selber Dinge zu geben.
Mhm. Was also, meinst du damit?
Ja, zum Beispiel, also ich mache zum Beispiel auch regelmäßig, lege ich mich einfach auf den Boden und gucke so, okay, was für ein Gefühl ist gerade da, was will gerade rausgelassen werden. Und ich versuche mich da wirklich maximal auch unabhängig zu machen, dass ich da nicht immer jemanden anders für brauche, sondern dass ich regelmäßig mich einfach so ein bisschen durchreinige und dann eben auch gucke, okay, was wollte mir die Emotion jetzt gerade sagen? Also, dass wir auch, ja, viel in die Self-Care auch irgendwie gehen dürfen. Ja, wirklich dafür, also selbstverantwortlich dafür sorgen dürfen, dass wir immer maximal gut verbunden sind mit dieser inneren Weisheit, sage ich jetzt mal, ja? Mhm. Denke ich, in uns allen steckt, ja.
Das ist interessant, weil, wie du jetzt erzählt hast, über Menstruationstage und dass ja eigentlich der Optimalzustand wäre, wenn wir auch unser Arbeitsleben danach gestalten können. Es geht natürlich, wenn man jetzt so selbstständig ist oder das sehr frei in seinem Tun. Aber bei mir ist dann sofort, und das meine ich mit diese Gedankenmuster, die heute so fest intus sind, bei mir war gleich so, ja, wie soll denn das gehen, wenn man irgendwo Bürojob, wie sollen denn dann die Sachen alle funktionieren, wenn dann die Frauen quasi vielleicht tageweise einfach nicht da sind? Und das zeigt aber, wie fest diese Strukturen in uns verwoben sind, weil es gab ja durchaus Naturvölker, wo auch die weibliche Kraft noch viel mehr geschätzt wurde oder geehrt wurde, wo das ganz normal war, wo man einfach respektiert hat, wir leben im Rhythmus der Natur, unser Körper ist Teil davon.
Oh, ich habe gerade Gänsehaut, als du das gesagt hast, weil genau so ist es, ne? Wir sind auch die Natur. Also wir müssen uns gar nicht wieder damit verbinden, sondern wir sind ja eigentlich ein Teil davon. Und das ist total interessant, was du gerade gesagt hast, genau, dass man erstmal denkt, so, hä, wie soll das funktionieren? Dabei ist es eigentlich das Natürlichste der Welt. Und auch, dass du gesagt hast, ne, wo das Weibliche noch mehr geehrt wurde. Ich glaube, damit hat es wirklich ganz viel zu tun, dass über einen sehr, sehr langen Zeitraum das Weibliche eben nicht mehr geehrt wurde.
Und dass heute diese natürlichen Dinge, wie wir uns auch im Leben verändern, also Menstruation oder wie wir halt auch durchs Leben gehen mit unseren Phasen wie Mutter sein oder dann in die Menopause kommen, also diese natürlichen Dinge, das wird eigentlich wird von uns erwartet oder wir Frauen erwarten es von uns selbst, dass wir immer gleich funktionieren.
Komplett, ja. Ja, und mir kam auch gerade noch an meinen Theta-Healing-Sitzungen, kommt auch oft, also da arbeitet man manchmal ja auch so mit vergangenen Leben, wenn man damit was anfangen kann oder halt einfach Dinge, die schon sehr lange zurückliegen oder zu so kollektiven Erfahrungen auch. Und da kommt auch immer mal wieder das Thema Hexenverbrennung auf. Und ich denke, ja, das war so ein ganz wichtiger Einschnitt, ja, wo Frauen einfach für ihre Intuition und für ihr Heilerwissen getötet wurden. Naja, das ist schon noch da im Feld und das darf jetzt in die Auflösung kommen, ja.
Das ist so ein krasses Thema, das, ja, das bewegt mich jedes Mal.
Ja, geht mir auch so, ja.
Was hast du denn aus deiner Erfahrung als Therapeutin heraus, dieses Muttersein? Das ist ja quasi der Urausdruck des Frauseins in dem Leben, das wir führen. Was ist da deine Erfahrung? Was sind die Herausforderungen damit?
Ja, genau. Da könnte ich jetzt 3 Stunden mit dir sprechen, weil ich ja selber auch Mutter bin und du bist auch Mutter. Ich kann eigentlich zum Muttersein aus meiner jetzt Coach-Therapeutentätigkeit gar nicht so viel sagen, außer dass ich natürlich bemerke, dass wenn etwas epigenetisch reingegeben wurde, dass das dann immer Arbeit auch sein kann, das in Bezug auf die eigenen Kinder in die Auflösung zu bringen, ne? Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass irgendwie Bestrafung ein Thema war oder einfach nicht da sein, keine Präsenz. Wenn da bestimmte Dinge nicht da waren, dass man wie das dann wieder lernen darf, ja, dass das wieder eben. Das ist das, was ich schon auch in meiner Tätigkeit bemerke. Ansonsten kann ich von meinem privaten, also von meinem Erlebnis als Mutter vielleicht sagen, dass ja ich eine Mutter bin, die sehr gerne Mutter ist und ja, die das wirklich erfüllt und ja, ich bin sehr lange auch zu Hause geblieben mit meinem Kind und genau, habe lange gestillt und also so jetzt ohne Bewertung, ne? Also das muss jetzt nicht für eine andere Frau genauso sein, aber für mich hat sich das eben so richtig angefühlt. Ich wusste ja auch nicht, bevor ich Mutter wurde, was für eine Art von Mutter ich sein werde. Das weiß man dann ja immer erst, wenn es ist. Und da merke ich schon, dass das einem gesellschaftlich nicht so leicht gemacht wird. Mhm. Also da merke ich schon, da ist immer viel Bewertung auch im Feld gewesen, von wegen, ne, wann wird sie denn jetzt wieder produktiv und wann geht sie denn jetzt wieder arbeiten? Und da war eine Bewertung einfach im Feld. Und das jetzt gar nicht von einer Person oder sowas, sondern das habe ich einfach von verschiedenen Seiten so gemerkt. Und jetzt mal unabhängig davon, was für eine Art von Mutter man sein möchte, denn das merke ich auch. Also ich kann natürlich immer nur von mir erzählen und gleichzeitig ist auch klar, jede Mutter, jede Frau soll es so machen, wie sie das für richtig hält. Und für andere Mütter ist es vielleicht auch richtig, früher wieder in die Arbeit zu gehen, weil die dann dort erfüllt sind oder sowas. Ja, also jeder Fall ist einfach immer komplett individuell und unterschiedlich. Aber ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das gesellschaftlich noch mehr akzeptiert wird, dass wir Mutter sein können, die wir sein dürfen. Und ich, also das ist auf jeden Fall was ich beobachte in meiner Coaching-Tätigkeit ist, da fängt's an. Da fängt's an, dass Menschen sich entweder willkommen oder nicht willkommen fühlen. Also natürlich auch Vater, ja. Also Mutter sein und Vater sein. Klar, es geht immer um beide. Aber wenn da irgendwas nicht rund gelaufen ist, dann braucht das später sehr, sehr viel Zeit oder kann es sehr, sehr viel Zeit brauchen, das wieder aufzuarbeiten. Und wenn wir eine gesunde Gesellschaft haben wollen, dann müssen wir den Kindern auch am Anfang ihres Lebens lernen, das zu geben, was sie auch brauchen irgendwie. Und sie nicht von Anfang an in so eine Produktionsgesellschaft irgendwie so stecken. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass man wählen dürfte, die Mutter zu sein, die man gerne sein möchte. Ich fand das sehr interessant, dass das so bewertet wurde, dass ich so eine Vollblutmutter war oder bin. Ich weiß nicht, genau, magst du was dazu sagen auch? Interessiert mich auch.
Ja, das Thema Bewertung, das hat bei mir Erinnerungen hochgeholt, dass ich nämlich, bevor meine Kinder auf der Welt waren, immer ganz schnell war zu bewerten, wie andere mit ihren Kindern tun. Und ich mir dann oft auch so, Mensch, was weiß ich, warum machen die denn das so? Und das ist ja bescheuert. Oder das, warum ist denn das Kind so? Und ja, jetzt nicht so schöne Seite aus meiner Vergangenheit. Und als dann die Kinder auf die Welt kamen, dann habe ich auch für mich erkannt, wie anmaßend das ist und dass jeder, der Kinder hat, sein Bestes gibt und dass das manchmal so herausfordernd sein kann. Ja. Man weiß nie, wo die gerade stecken, in diesem Mini-Moment, den man das sieht aus dem Alltag einer Familie.
Ja.
Also, ja, so viel zum Thema Bewertung.
Auch unter Frauen, ne?
Ja, bestimmt.
Also, das ist auch was auch mir jetzt gar nicht in meiner beruflichen Tätigkeit, aber privat auch manchmal so, wo ich merke, dass Frauen sich auch untereinander dann so viel bewerten, wo ich denke, so müsste doch gar nicht sein. Also jede darf es ja so machen, wie sie es möchte und man könnte sich da drin ja auch noch mehr unterstützen.
Ja, absolut.
Im Anderssein.
Ja. Ja, die Myra Lewin, Ayurveda-Lehrerin von mir, die hat so ein schönes Bild mal erzählt. Sie hat gesagt, wenn wir jetzt in der Natur gehen, also dieses Vergleichen und Bewerten, wie unterschiedlich wir einfach sind und was wir brauchen. Und sie sagt, wir würden ja nie auf die Idee kommen, einen Baum anzuschauen und dem daneben dann quasi innerlich zu sagen, warum schaust du denn nicht so aus wie der andere Baum? Also in der Natur akzeptieren wir einfach diese vollkommene Schönheit von jedem individuellen Wesen und bei uns haben wir da einfach andere Ansprüche.
Und ich glaube, das wiederum kann auch mit den patriarchalen Strukturen zusammenhängen. Also dass wir auch als Frauen in so eine Ellenbogenmentalität auch irgendwie eingestiegen sind und dass man irgendwie so, ich sage das jetzt mal überspitzt, ja, wer kriegt den besten Mann irgendwie und dass es so ein bisschen sowas hat, so ich muss ganz oben stehen oder sowas. Ja, dass es wirklich auch wieder mehr so um diese Schwesternschaft geht und um dieses Zusammensein und sich akzeptieren auch in der Unterschiedlichkeit und sich gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dass das eigentlich so was tief Weibliches auch ist.
Ja, ist auch meine Erfahrung, dass wir Frauen im Austausch einfach so viel miteinander teilen an Lebenserfahrung und auch das so übernehmen können. Das ist wie Übertragung von Wissen, wenn man sie so auf einer tiefen Ebene austauscht.
Ja, wirklich auch so dieses archetypische, ne, man ist in der Küche zusammen, schnippelt irgendwas und unterhält sich über irgendwas oder ja.
Warum nehmen wir den Männern auch ihre männliche Kraft, wenn die Frauen so in die Power gehen wollen?
Power im positiven Sinne wäre ja gut. Aber ich glaube, es geht da eher so um diese Themen auch Kontrolle, ne? Ja, ich würde es mal bei dem Wort Kontrolle lassen. Ich glaube, das ist das, was gesellschaftlich viel passiert gerade, dass Frauen sehr in diese Kontrolle reingehen und denken, sie müssen alles schaffen, sie müssen alles managen, sie müssen irgendwie ihren Job haben, sie sind gleichzeitig noch Mutter und haben dann irgendwie noch dieses Projekt und das Projekt und sie müssen alles gleichzeitig einfach hinkriegen. So. Und dadurch kommt man natürlich in so ein Kontrollding so ein bisschen rein. Und das macht es, glaube ich, dann vielen Frauen schwer, wieder ins Loslassen zu gehen und in diese Hingabe und dieses Empfangen und sich auch leiten lassen, sag ich jetzt mal im positiven Sinne, ja. Das kann ja auch negativ sein, wenn man sagt, man lässt sich leiten oder sowas. Aber wenn wir mal jetzt bei den Archetypen bleiben, dann sozusagen funktionieren diese männlichen und weiblichen Pole halt einfach nicht mehr so richtig. So, dann ist irgendwie einfach nicht mehr so viel Anziehung da, weil die Frauen dann auch viel von dem übernehmen, was vielleicht eigentlich der männliche Part ist. Dann hat der Mann irgendwie eigentlich keine Aufgabe mehr. Und kann auch in seiner Männlichkeit irgendwie gar nicht so richtig sein. Aber auch da, das können wir auch nicht alleine lösen. Also das können wir als Frauen nicht alleine lösen und das können wahrscheinlich auch die Männer nicht alleine lösen. Sondern das geht dann im besten Falle wirklich mit Co-Kreation. Das hat damit zu tun, dass die Männer auch wieder eben lernen dürfen, sich zu fühlen. Dass die Männer auch wieder lernen dürfen, weicher zu werden, das wäre so die Aufgabe der Männer, zuzuhören, auch da zu sein. Also um Sicherheit und Schutz geben zu können, müssen sie ja erstmal hören, was überhaupt das Bedürfnis ist, ja, sagen wir jetzt mal, innerhalb der Familie, wenn wir jetzt mal so in diesem in dieser klassischen Konstellation bleiben. Genau, und das wäre die Aufgabe der Männer. Dazu braucht es, was ich auch immer mehr sehe, was ich total schön finde, sind diese Retreats für Männer.
Ja, ja.
Also wo wirklich nur Männer sind.
Tolle Sache.
Total super. Und die wirklich wieder so reingehen in diese archetypischen männlichen Qualitäten und aber auch wirklich so in diese Brotherhood so reingehen und auch füreinander da sind und sich vielleicht auch unter Männern nochmal anders zeigen können, als wenn es immer so diese Mann-Frau-Ding hat. Weil auch da Männer vielleicht manchmal das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie noch beweisen oder sie müssen sich jetzt irgendwie so zeigen, dass sie irgendwie maximal magnetisch und anziehend sind.
Ja.
Und auf der anderen Seite denke ich eben, genau, dürfen wir Frauen auch wieder lernen, Kontrolle loszulassen. Aber das können wir natürlich nur, wenn das dann vom männlichen Gegenpart auch aufgefangen wird, ja. Weil wenn das dann nicht aufgefangen wird vom männlichen Gegenpart, dann ist gar kein Halten mehr da, so, ne? Und das, deswegen sage ich mal, wir können es im besten Falle wirklich nur zusammenschaffen. Ja.
Mila, wie funktioniert das jetzt? Hast du gesagt, okay, die Kontrolle wieder abgeben. Was tun jetzt die alleinerziehenden Mütter? Es gibt jetzt sicher einige, die zuhören und sagen, ja, aber wie soll das gehen in meinem Alltag? Ich muss es schaffen, ich muss vielleicht die Familie auch finanziell versorgen. Gibt es da einen Weg, dass man vielleicht auch ganz gezielt zwischen diesen Qualitäten wechselt oder zwischen, also weißt du, dass man in einem Modus ist von, okay, jetzt ist das an, jetzt ist das zu leisten, aber ich gebe mir dann ganz bewusst die Zeit auch, wo ich in das andere gehe, ins Weibliche, ins Loslassen. Kann das funktionieren?
Ja, das finde ich ist schon mal ein sehr guter Vorschlag von dir. Ja, dass man sich dann einfach ganz bewusst Momente nimmt oder gibt, wo man so in dieses Loslassen auch gehen kann. Vielleicht gerade auch so in der Paararbeit, ne? Dass man vielleicht Momente hat in der Woche oder sowas, wo man dann sozusagen sich ganz bewusst auch in diese Qualitäten so ein bisschen reingibt. Aber ich will hier auch nichts beschönigen. Ich zum Beispiel bin ja auch die meiste Zeit alleinerziehend und ich muss auch funktionieren und ich muss auch Geld verdienen. Das ist so. Ich fühle aber auch sehr oft, dass es energetisch nicht richtig ist. Und da muss man auch nicht, das muss man nicht beschönigen, sondern dass ich fühle sehr oft, das sollte so eigentlich nicht sein. Ich denke, was man machen kann ist, und das mache ich zum Beispiel auch, ich versuche maximal die Dinge, die ich gerne möchte in meinem Leben, auch einfach zu tun, zu machen, einfach ins Feld zu geben und einfach erstmal davon auszugehen, dass das funktionieren wird. Also, ne, ich habe mir jetzt hier sozusagen, ich habe mir hier meinen Job geschaffen, in dem ich maximale Freiheit habe, wo ich mir erlauben kann, meine Termine so zu setzen, wie ich das möchte. Dadurch kann ich mir auch erlauben, dass mein Sohn nicht in den Hort gehen muss, zum Beispiel, was er zum Beispiel noch nicht möchte. Genau, und ich kriege das irgendwie so hin, dass das irgendwie auch reicht für uns beide. Und das habe ich jetzt erstmal so in den Raum gesetzt und das funktioniert jetzt erstmal so. Also ich glaube, damit hat es ganz viel zu tun, dass wir einfach auch, also obwohl mir vielleicht am Anfang viele Leute gesagt haben, das wird ja niemals funktionieren und was so, ne?
Ja, ja.
Such dir mal lieber was Sicheres oder irgendwie sowas, ne?
Mhm.
Damit hat es, glaube ich, ganz viel zu tun, dass wir einfach auch uns wirklich überlegen dürfen oder brainstormen oder uns verbinden dürfen und gucken wollen, okay, wie wollen wir eigentlich, dass unser Leben aussieht? Und dann erstmal wirklich gucken, erstmal machen so, vielleicht funktioniert es ja. Und ich glaube, das ist im Moment wirklich das, was wir machen können. Dann uns immer wieder diese Momente geben, wo wir ins Loslassen gehen, wo wir ins Fühlen gehen, wo wir in Kontakt kommen mit unserer Kreativität. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt viel mit meinem Sohn bin, dann kann ich mich auch nicht super viel und oft und lange mit meiner Kreativität verbinden. Aber ich spiele zum Beispiel mit ihm. Und da ist auch eine gewisse Kreativität. Also ich glaube, man muss dann auch immer so gucken, so okay, was gibt mein Leben her und wie kann ich es mir irgendwie organisieren? So wenn ich zum Beispiel mit ihm spiele, fährt mein Nervensystem auch immer total runter. Also das funktioniert jetzt vielleicht auch nicht bei jedem so, aber für mich funktioniert es halt irgendwie so. Und ich hoffe sehr, dass je mehr Frauen sich die Dinge so organisieren, wie sie gut für sie sind, und das einfach erstmal ausprobieren und das einfach erstmal machen, dass sich dann hoffentlich im Laufe der Zeit auch die Strukturen im Außen so ändern, dass auch Mütter länger Mütter sein können, wenn sie das wollen, zum Beispiel, ja. Also, dass es dann vielleicht irgendwann auch finanzielle Unterstützungen mehr geben wird im Außen, dass wir mehr Frau sein dürfen, mehr loslassen dürfen, mehr empfangen dürfen und so weiter. Aber das ist im Moment halt noch nicht gegeben, ne? Oder? Wie siehst du das?
Na, also merke ich ja an meinem eigenen Denken, dass für mich ist die Lösung nicht greifbar. Ich kann sie gerade selber nicht erdenken, wie sie sein könnte. Aber ich plädiere auch dafür, dass wir wieder alle mehr bei uns ankommen und so auch in die eigene Kraft kommen und mehr zu geben haben im Außen. Ja, in der Hoffnung, dass die Strukturen dann auch verändern dürfen.
Mitwachsen, ne?
Ja, ja.
Ja, also wir befinden uns natürlich gerade in einem kollektiv sehr chaotischen Moment, wo einfach viel Chaos ist und auch noch viel Ungutes passiert. Wir dürfen vielleicht darauf vertrauen, dass aus dem Chaos dann irgendwann Gutes erwachsen wird, ja.
Magst du abschließend noch einen Tipp geben an Frauen, die an einem Punkt stehen, wo sie merken, ich möchte mein Leben umkrempeln, ich möchte was verändern, aber mir fehlt vielleicht der Mut dazu?
Ja, also da würde ich tatsächlich den Tipp geben, machen. Einfach machen. Aber es kann natürlich auch immer noch mal Sinn machen, ne? Sich noch mal Muster anzugucken. Warum habe ich nicht den Mut dazu? Was hat das mit den Strukturen zu tun, aus denen ich komme? Vielleicht darf man da noch mal was auflösen für sich. Vielleicht darf man da noch mal ein paar Gefühle fühlen. Und dann, genau, es gibt einen Punkt im Theta Healing, der heißt Unmögliches möglich machen.
Aha, klingt toll.
Und nach dem Prinzip lebe ich auch, ja. Also
cool.
Das geht nämlich tatsächlich.
Ja.
Dass auch da, wo alle im Außen vielleicht erstmal sagen, so never, nie wird das einfach funktionieren, dass man sagt, ja, aber für mich wird es jetzt einfach mal funktionieren. Aber es braucht manchmal noch ein bisschen innere Arbeit und das ist auch okay. Also das finde ich auch ganz wichtig bei dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, dass man nicht so reinkommen sollte in dieses, ja, bei den anderen funktioniert und warum funktioniert es bei mir nicht oder sowas. Und alle sagen so, hey, es ist so easy und mach's doch einfach und so. Ja, nee, manchmal ist es eben nicht so easy und das ist auch okay.
Yeah.
Und das ist auch okay und jeder hat sein eigenes Tempo. Das darf auch immer respektiert werden. Ja, jeder darf da seinen eigenen Weg gehen. Und auch ich habe viel innere Arbeit gemacht in den letzten Jahren. Und ich habe mich auch durch vieles durchgekämpft. Und das war wichtig, weil ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte und wenn ich das auch nicht auf so einer bewussten Ebene gemacht hätte, dann würde ich jetzt hier heute nicht so stehen, auf jeden Fall.
Ja, und für einen äußeren Schritt braucht es auch diese innere gute Basis, weil man sich sonst mitunter in die Überforderung bringt, wenn man dann sagt, ich mache jetzt einfach den Schritt, egal ob bei mir alles schreit, nein, ich kann nicht. Und dann ist diese innere Arbeit, die du angesprochen hast, die ist der erste Schritt. Und der Außenschritt, der manifestiert sich dann später, wenn man bereit ist dazu.
Ganz genau, das ist super wichtig, was du gerade angesprochen hast, weil wenn dein System noch nicht bereit ist, dann schaffst du es dann vielleicht auch wirklich nicht, ne? Weil dein System dann einfach crasht und irgendwie nicht mitmacht und man dann kapituliert oder sowas. Und das ist auch eine ganz wichtige Maxime, ne? Also unser eigener Körper, auf den kann man sich schon auch irgendwie verlassen, so. Und der weiß es in der Regel besser. Also dann lieber noch mal ein bisschen innere Arbeit machen, anstatt dass man sich dann in eine Situation reinbegibt, die man dann nicht halten kann. Ich muss auch noch zu meiner Verteidigung sagen, für alle, die sich mit Human Design ein bisschen auskennen, ich bin eine Manifestorin und für die geht es einfach wirklich viel darum, ne, nicht nachfragen, nicht um Erlaubnis bitten, sondern machen. So.
Mhm.
Und von daher ist das natürlich was für mich total passt und was ich für mich auch wiederentdecken durfte, weil ich sehr lange auch eher so in diesem, ich gucke mal, ob im Außen eine Einladung kommt, so war. Aber so funktionieren nicht alle Typen im Human Design. Genau, das mag ich nur noch mal abschließend sagen. Das ist etwas, was für mich sehr gut funktioniert, aber das kann bei jedem auch dann individuell anders sein.
Mila, gibt's was, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du abschließend noch sagen magst?
Irgendwie kam mir gerade noch das Thema Sexualität. Genau, vielleicht müssen wir es jetzt auch gar nicht so weit ausbreiten, aber ich denke, das ist vielleicht noch einfach ein wichtiges Thema auch, wenn wir jetzt über Weiblichkeit sprechen, wo wir Frauen uns ja immer wieder da drin empowern dürfen, auch in diesem Thema unser eigenes zu finden, uns abzugrenzen von Dingen, die kollektiv im Raum sind, die im Feld sind, die erwartet werden in Häkchen. Und da wirklich uns auch immer wieder selbst zu ermächtigen. Auch einige Klientinnen kommen auch mit Geschichten zu mir, ne, die zu tun haben auch mit Missbrauch oder Vergewaltigung. Also das sind ja auch Dinge, die im Feld sind. Genau, das würde ich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen so mit reingeben, dass wir uns da als Frauen einfach auch auf den Weg machen dürfen, das wirklich so für uns im besten Falle natürlich co-kreieren dann mit dem Gegenpart zusammen, egal ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Ja, dass wir uns da einfach maximal entfalten können, ja, und auch frei sein dürfen da drin, auch selbstbestimmt und das für uns wieder so reclaimen dürfen, ja.
War das super schöner Impuls, da, dass diese, also wie individuell wir Frauen da auch sind und wir sind ja quasi wie ein eigenes Universum und dann jemand in sich aufzunehmen, das ist, ja, da braucht es auch viel, viel Offenheit. Und ich habe mir das selber als junge Frau lange Zeit schwer getan, das in der Fülle auch zu erleben. Und ich hoffe, meinen Mädchen das auch mitgeben zu können, auf was es da ankommt. Und das ist bei sich sein und den eigenen Körper ernst nehmen und spüren, super wichtiger Anteil.
Ja, genau. Und dass wir eben rauskommen dürfen aus diesem Gefallen müssen, sondern wirklich gucken dürfen, was gefällt uns denn eigentlich? Wie wollen wir eigentlich sein? Und im besten Falle ist das dann ja so magnetisch, ja, dass wir dann auch das im Außen dann auch anziehen, was dann auch genau dazu passt. Ja, und auch schön, dass du gerade deine Töchter auch nochmal erwähnt hast, weil ich glaube, gerade für junge Mädchen ist das auch so wichtig, dass sie da rauskommen dürfen aus diesem Gefallen müssen, sondern wirklich gucken dürfen, wann fühle ich mich eigentlich gut, wann fühle ich mich eigentlich am besten und wie kann ich das nach draußen tragen. Ja.
Schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, liebe Mila.
Sehr gerne.
Wie kann man sich denn mit dir verbinden? Wenn jetzt mir jemand sagt, ich möchte gerne mit dir arbeiten, ich möchte mal Human Design Reading oder an meinen inneren Prozessen und alten Mustern arbeiten, wie geht's?
Ja, genau. Also ich habe eine Seite, einfachdusein.com, da findet man eigentlich alles. Ansonsten bin ich auch auf Instagram, da heiße ich auch einfach du sein, glaube ich. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich allerdings momentan nicht so aktiv bin. Das kommt dann vielleicht irgendwann wieder. Genau, und man kann das online einfach buchen, aber man kann mich auch anschreiben. Also das findet man dann alles auf meiner Seite.
Ich verlinke es auch gerne in den Shownotes noch. Herzlichen Dank, Mila.
Ja, sehr gerne. War ein schönes Gespräch. Danke dir.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jade Flower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.